Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Kritik wird zu allgemein, als alle Griechen Verbrecher sind.
Die Griechen wollen unser Geld, Angst um unser Geld. Die Berichterstattung über die griechische Finanzkrise hinterlässt hier auch Spuren der Verletzung.
Im Moment fühle ich mich sehr schlecht. Mieses Gefühl habe ich, weil meine Heimat wird von allen Seiten belastet, beschimpft oder beleidigt. Und ich verstehe das nicht.
Miteinander reden und feiern, typisch griechisch. Das könnte vielleicht bei diesem Dilemma helfen.
Im 1. Mai machen wir zum Beispiel ein großes Fest hier mit Grillen. Und wir laden alle Berliner hier im Herzen Berlin, im Steglitz, in der Mittelstraße 33, um mit uns den 1. Mai zu feiern und darüber auch mal zu diskutieren.
Vorgestern in der Berliner Abendschau, allen Journalisten, die sich in den letzten Tagen der Volksverhetzung schuldig gemacht haben, empfehle ich, das eben gehörte Angebot anzunehmen und den deutschen Stammtisch zu verlassen. Und damit herzlich willkommen zum Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 1. Mai 2010 mit folgenden Themen: Erfolg und Stabilität, 20 Jahre Antenne Brandenburg und Try and Error, der 11. European Newspaper Kongress in Wien. Und das alles
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft
und Coldplay. Ich muss mal das Musikformat wechseln. Ich hoffe, die Belastung ist jetzt nicht allzu groß. Wir werden aber gleich wissen, warum dies nötig ist. Diese Textzeilen von Paola mit emotionsbeladener Stimme kurz vor 9 Uhr des 6. Mai 1990 die Lautsprechermembran zum Vibrieren bringen, konnte man meinen, hier hatte der Musikredakteur von Radio DDR versucht, den Abschiedsschmerz des Berliner Zentralprogramms mit einem symbolischen Musiktitel zu lindern. Draußen, da wartet das Boot, im Osten der Himmel war rot. Sehnsucht fragt niemals nach Gründen, lass deine Hoffnung nicht sinken. Doch die in wenigen Sekunden zu erwartende Trennung reißt keine sich wirklich Liebenden auseinander. Eher ist die Situation vergleichbar mit dem selbstbewussten Abnabeln von längst erwachsenen Kindern aus einem autoritären Elternhaus. Die angeblich zuletzt sterbende Hoffnung auf einen Hörfunk in gewohnten Strukturen ist bereits mausetot. Da hat sich dann eine Idee sozusagen Weg gebahnt am 28. Februar 1990 schon in einem denkwürdigen Sitzungsmarathon von Mitarbeitern der drei Radio-DDR-Regionalsender Cottbus, Frankfurt, Oder und Potsdam. Und sie haben gesagt, wir gründen Antenne Brandenburg, ein eigenes Programm.
Es ist 9 Uhr.
Antenne Brandenburg.
Willkommen, liebe Hörer, zum Programm von Antenne Brandenburg und wir eröffnen es mit Nachrichten. Über 25.000 Mandate sind zu vergeben. In den Bezirken Potsdam, Cottbus und Frankfurt-Oder bewerben sich heute etwa 51.500 Kandidaten um diese Abgeordnetenplätze in den kommunalen Parlamenten.
Eher ein sachlicher Sendestart hier zu hören gewesen, eben Dieter Schneider, die erste Stimme sozusagen von Antenne Brandenburg. Aber dann ging es gleich richtig los. Antenne Brandenburg. Der Milli Vanilli-Hit Blame It On The Rain ist der poppige Auftakt, der keineswegs das Musikformat vorgibt. Denn auch das mit Blasinstrumenten arrangierte Steigehoch, der Rote Adler findet seinen Platz. Es ist zunächst ein symbolischer Akt, der hier vollzogen wird. Drei Regionalstudios formieren sich in einem technischen Schaltvorgang mit paritätischen Programmzulieferungen. Zufällig finden zeitgleich, Sie haben es in den Nachrichten gehört, in den Nachrichten von vor 20 Jahren, zeitgleich finden die Wahlen zu den kommunalen Parlamenten statt. Der Nachrichtenaufmacher für die ersten Sendeminuten passt also gut zum Sendestart. Brandenburg kann kommen.
Auf Antenne Brandenburg.
Ja, schon, oder? Sie möge wachsen, blühen und gedeihen.
Aber sie steht.
Ja. Liebe Hörer, Sie hören es, wir sind da unüberhörbar. Trotz Schwierigkeiten vorher, trotz Schwierigkeiten Stunden noch vor Sendebeginn. Antenne Brandenburg sendet. Ich werde diese Runde hier dann gleich vorstellen. Aber ich möchte vielleicht erstmal allen Hörern, die uns jetzt hören, sagen, wir rechnen fest mit Ihnen, dass Sie von dieser ersten Sendeminute an, wer hat diese Chance, einen Sender dann vielleicht über viele Jahre begleiten zu können, fest an unserer Seite stehen mit Antenne Brandenburg, also der Sender im künftigen Land Brandenburg. Ich sprach von Schwierigkeiten. Ich möchte vielleicht doch mal zwei Sätze hier noch vorwegnehmen. Am Freitag wurde uns bekannt, dass die uns von der Generalintendanz des Rundfunks der DDR fest zugesagte Frequenz 99,7 nun doch nicht bis 20 Uhr senden wird, sondern bereits 13 Uhr uns wieder weggenommen wird. Radio DDR 2 hat protestiert. Ich muss dazu sagen, wir hatten die feste Zusage. Radio DDR 2 hatte auch ganz klar eine andere Frequenz angeboten bekommen. Und dass das Ganze so kurzfristig geschah, hat Sie, liebe Hörer, wie viele Anrufe heute Morgen gezeigt haben, natürlich verwirrt. Das Gleiche trifft Sigrid für die Frankfurter natürlich zu.
Ebenso.
Wir haben ganz kurzfristig tauschen müssen, die 93.1, die 99.7, sodass also hier, das war der Sektkorken, sodass also hier eine absolute Verwirrnis entstand. Wir möchten uns dafür in Gänsefüßchen ganz herzlich bei der Generalintendanz des Rundfunks in Berlin bedanken. Sie haben für diese Verwirrung gesorgt. Es war mal wieder ein Knüppel zwischen die Beine von Antenne Brandenburg, aber er wird uns nicht stören. Das müssen wir hier auch ganz klar sagen. Wir sind auf Sendung und wir werden weiter senden.
Und das jetzt nun mindestens schon 20 Jahre. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Die ersten zwei Monate war es ein Suchen nach dem eigentlichen Format von Antenne Brandenburg. Währenddessen bereitete sich hinter den Kulissen ein Mann auf eine neue Aufgabe vor, den man vom Radio her kannte. Der Musikjournalist und Moderator der Jugendsendung Die Notenbude, Alexander Jerischinski.
Es war schon so, dass wir aufgesattelt haben auf die Infrastruktur, auf das Know-how der Bezirkssender. Und da waren ja auch gute Regionaljournalisten. Das kann man ja nicht anders sagen. Das war ja auch später dann bei der Personalplanung. Wen nehmen wir aus der Nalepastraße von DT oder von Radio DDR und so weiter als Kollegen, als Journalisten mit ins Team? Da musste man immer die Balance halten zwischen den Kollegen in Potsdam oder in Cottbus und Frankfurt und den neuen Leuten, um nicht diese Landesidentität oder die eigene Farbe, die die Kollegen, die in den Städten Potsdam oder in der Region gelebt haben und auch dort die Lokalkenntnis hatten, auch wussten, was die Leute denken, fühlen und so weiter und so fort. Das war ein wesentliches Fund und das musste man natürlich pflegen und weiterentwickeln.
Zwei Jahre später, 1992, übernimmt Hannelore Stehr den Sender.
Man darf ja nicht vergessen, dass das Land Brandenburg erst auch 1990 wieder gegründet wurde. Und man darf nicht vergessen, dass in der Zeit seit 1990, und das war ja 92, Mitte des Jahres 92, als ich zur Antenne kam, überhaupt noch nicht vorbei. Es kam ja so viele Veränderungen auf die Menschen zu. Also erstens mal waren viele froh, dass es wieder ein Land Brandenburg gibt. Das heißt, von Anfang an war das, also das war auch mein Ziel, dass dieser Sender, das habe ich aber nicht begonnen, sondern das hat schon vorher auch die Mitarbeiter von Antenne. Also da habe ich nicht Neuland betreten und war nicht der große Erfinder. Dieses Kompliment gebührt vor allen Dingen den Leuten, die die Antenne gegründet haben und von Anfang an wirklich engagiert an diesem Programm gearbeitet haben, das Programm erfunden haben, wie es sein muss und so. Also da ist Dieter Schneider zu nennen und das sind andere Kollegen zu nennen. Das, was wir versucht haben, war erstens die Identifikation der Hörer, wenn Sie so wollen, der Brandenburger mit dem neuen Land dafür was zu tun. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt, unser Ziel der Berichterstattung ist vorrangig Brandenburg. Wir senden aus Brandenburg für Brandenburg. Das zweite wichtige Ziel war, wenn Sie so wollen, das, was sich verändert hat, die Hörerinnen und Hörer dabei zu begleiten. In welche Krankenkasse gehe ich? Bleibe ich bei der AOK, wo die meisten also drin waren, die aus der DDR-Krankenversicherung dann übernommen wurden oder da sich so, das ging über Autoversicherung. Alles, was das tägliche Leben im weitesten und im engeren Sinne betrifft. Wie melde ich mich beim Arbeitsamt an, wenn ich meine Arbeit verliere? Welche Rechte stehen mir zu? Sozialhilfe. Der DDR-Bürger war das nicht gewohnt, irgendwelche Rechte einzufordern. Und dass wir uns eigentlich verpflichtet gefühlt, auch zum Beispiel so einen Gedanken rüberzutragen, du bist kein Bittsteller, es steht dir zu, aber du musst dich selbst kümmern. Das war, wenn Sie so wollen, ein Schwerpunkt unserer Arbeit.
Hey, hör mal wieder rein.
Hör mal wieder Radio und Antenne Brandenburg, gleich mehr vom Chefredakteur des Senders von 1997 bis 2008, Christoph Singelstein im Interview. Und das ist hier der Geburtstagssong von Antenne Brandenburg, selbst eingesungen.
Montag früh, du bist mal wieder vor dem Wecker wach.
Die Milch ist dick, der Kaffee, denn du bist in Eile.
Dein Auto streikt, die Batterie hat schlapp gemacht. Und der Bus, der fuhr schon vor einer ganzen Weile.
Du brauchst Freunde und zwar gleich. Kennst du den Trick, dann fällt's dir leicht.
Was du brauchst und noch ein bisschen mehr. Ein Tag, der ohne uns beginnt, ist schon verloren.
Nimm uns mit, dann nimmst du alles halb so schwer. Dein Radio lässt dich nicht allein. Ein Griff nur, komm und schalt es ein.
Christoph Singelstein, am 6. Mai 1990 ging für viele sicherlich überraschend noch zu DDR-Zeiten ein Programm auf Sendung, das sich Antenne Brandenburg nannte, auf den Frequenzen von Radio DDR 2 sendete und so tat, als würde es nicht mehr zum DDR-Rundfunk gehören. Es war de facto so. Da hat sich ein kleines Häufchen selbstständig gemacht, kann man das so sagen?
Nee, das kann man genau nicht so sagen. Also es generierte sich so, das war auch in Ordnung. Die Kolleginnen und Kollegen, die damals das Programm gemacht haben, haben sich auch so gefühlt und haben so gedacht. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass die drei Bezirksstudios, die sich da zusammentaten, aus Cottbus, Frankfurt und Potsdam, weder über Personalhoheit verfügten, noch über eigenes Geld und schon gar nicht über Sendeanlagen und Frequenzen. Also ohne die Zentrale in der Leperstraße wäre diese Operation schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen. Aber es war schon sozusagen auch ein Akt der Stärke der Kollegen hier in der Region und der Schwäche der Führung in der Leperstraße, muss man schon so sehen. Es war klar, dass es wieder zur Länderbildung kommen würde, dass es ein Land Brandenburg geben würde. Und dass man für ein solches Land irgendwie auch gut ein eigenes Radioprogramm würde haben können, das lag auf der Hand. Insofern war das relativ folgerichtig und gar nicht so überraschend. Dass das Programm über so lange Jahre dann so erfolgreich war, das hatte ja auch Höhen und Tiefen, hat eine Vielzahl von Ursachen, aber dass es zunächst mal so ausgerichtet war auf das zukünftige Land Brandenburg, das ja schon am Horizont aufschien. Wir hatten damals den Menschen, ich weiß gerade gar nicht, wie er hieß, ich glaube, sie hießen Landesbeauftragte, also die sozusagen die Länderbildung vorbereiten sollten, den gab es ja schon. Und insofern lag das ein bisschen auf der Hand.
Lag es schon auf der Hand, dass der zukünftige OAB das Programm integrieren würde? Oder deutet der Name Antenne Brandenburg eher darauf hin, dass man an eine privatwirtschaftliche Lösung dachte?
Also so dezidiert, wie Sie das jetzt sozusagen in Ihrer zweiten Variante beschreiben, würde ich es nicht sagen, aber es waren beide Optionen offen. Ob es einen OAB geben würde, das war 1990 noch völlig offen. Da gab es ja noch die wildesten Überlegungen. Eine der realistischeren war die Nordostdeutsche Rundfunkanstalt NORA genannt, ein denkbarer Verbund aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, der dann aus einer Vielzahl von Gründen nicht zustande gekommen ist. Aber jedenfalls, dass Brandenburg eine eigene Landesrundfunkanstalt für sich alleine macht, da hätte sagen wir mal, im März, April, als die anfingen, über das Programm Antenne Brandenburg nachzudenken, keiner eine Wette drauf abgeschlossen oder im Gegenteil. Also das war eigentlich nicht, stand nicht wirklich am Horizont. Am Horizont stand, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben würde und natürlich auch die Option, dass Antenne Brandenburg ein Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein könnte. Aber das war unsicher und insofern hätte es auch gut sein können, dass Antenne dann irgendwann mal in den Verbund der damaligen Holzbrink-Programme eintritt. Wäre nicht auszuschließen gewesen.
Sie waren, als es dann darum ging, dass der OAB möglicherweise gegründet würde, in verantwortungsvoller Funktion im Funkhaus Berlin, in der ehemaligen Zentrale des DDR-Rundfunks, unter Rudolf Mühlfenzel, dem Rundfunkbeauftragten der Bundesregierung, der den Artikel 36 durchsetzen sollte, worin es hieß, dass bis zum 31. Dezember 1991 der DDR-Rundfunk in föderale Strukturen zu überführen sei oder aufzulösen. Gab es irgendwie eine Diskussion um Antenne Brandenburg in dieser Phase der Abwicklung des DDR-Rundfunks?
Nein. Also als die Landesprogramme gegründet wurden, da gab es ja weder Herrn Mühlfenzel noch mich. Ich bin im Sommer 90 Intendant geworden. Als Antenne gegründet wurde, saß ich allerdings schon im Medienrat und in der Mediengesetzkommission der Volkskammer. Insofern habe ich das schon unmittelbar mitbekommen. Aber ich hatte keine Aktien dran. Und als ich Intendant wurde, waren die Landesprogramme schon so etabliert, weil sie sehr schnell sehr großen Erfolg hatten und auch beim Mühlfenzel. Also es gab eigentlich niemals eine Option zu sagen, okay, die sollen nicht in eine Zukunft. Im Gegenteil, wir haben sie schon immer auch gesehen als sozusagen, wenn man so will, die Keimzellen der neu zu gründenden öffentlich-rechtlichen Anstalten.
Für den OAB zum Glück gab es offenbar gar keine andere Alternative als Antenne Brandenburg als erfolgreiches Programm zu übernehmen. Aber es gab dann natürlich innerhalb der Radiolandschaft Berlin-Brandenburg einen harten Existenzkampf um die Marktführerschaft. Rückblickend aus Ihrer Perspektive, worin erklärt sich der Erfolg von Antenne Brandenburg?
Also der wichtigste Punkt ist die Nähe zu den Menschen im Land, und zwar eine Nähe, die nicht irgendwie gespielt oder dargestellt wird, sondern die echt ist. Das fängt damit an, dass ein Großteil der Macher nicht nur in Brandenburg heute leben, sondern auch hier aufgewachsen sind und hier schon seit vielen Jahren zu Hause sind. Die inhaltliche Verbindung in das ganze Land Brandenburg, da sind natürlich die Studios in Cottbus und Frankfurt und die Büros in Prenzlau und Perleberg von immenser Bedeutung. Also ohne die wäre das Programm so auch nicht zu machen. Da ist einfach sozusagen die Verankerung vor Ort eine echte Stütze und Stärkung. Ein Musikprogramm, das sich dann schon sehr daran orientiert, was die Menschen, für die dieses Programm gemacht wird, und das sind ja nicht die 16- und 17-Jährigen, auch nicht die 30-Jährigen, sondern eher die, sagen wir mal, ab 40-Jährigen, denen dann auch gefällt. Relativ offen, es ist ja kein klassisches Format. Und ich glaube, das alles zusammengenommen macht dann den Erfolg der Marke aus.
Allerdings hat natürlich Antenne Brandenburg Sachkenntnis von Formatradios übernommen. Es gab die Nürnberger Radioschule, die mal über das Programm rübergegangen ist, um bestimmte Dinge zu optimieren. Es gab einen richtigen Systemwechsel in der Musik von fast schlagerorientierten Programm mehr zu poporientierter Ausrichtung. Also immer wieder das Anpassen an einen Publikumsgeschmack, der auf breite Masse ausgerichtet war. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern damit ist ja Antenne Brandenburg auch an den Start gegangen.
Das ist die Absicht des Programms. Das ist eben kein Special Interest Programm, sondern es ist ein Programm, das Mehrheiten erreichen soll und auch muss, denn unser öffentlich-rechtlicher Auftrag, nämlich die Menschen zu informieren über das, was in ihrem Land passiert, das wollen wir nicht für eine kleine, zarte Minderheit, sondern das wollen wir für möglichst viele Leute. Jeder Mensch zahlt, oder eben die meisten Menschen zahlen Gebühren, sollen auch was dafür kriegen. Und insofern ist, wenn man die Ausrichtung auf Mehrheiten durchaus bewusst gewollt, um das, was unser Auftrag ist, auch in großem Umfang erfüllen zu können.
Nun gab es aber mit der Fusion ORB-SFB insofern ein neues Problem, dass man auch jetzt in ähnlich ausgerichteten Wellen wie zum Beispiel 88.8 Konkurrenz macht. Das ist gelungen, glaube ich, aus meiner Sicht in den letzten Jahren weitgehend zu vermeiden, dass man sich hier kannibalisiert. Aber dennoch gibt es immer wieder Gerüchte, dass, wenn der RBB immer weiter sparen muss, dass es hier zu neuen Kooperationsformen kommen muss, bis hin vielleicht sogar zu einer Auflösung beider Programme in einem neuen Programm. Sehen Sie das auch so?
Also im Moment sehe ich das nicht. Wir haben zwei Bundesländer und solange wir zwei Bundesländer haben, sehe ich nicht, dass wir die beiden Landesprogramme einstellen und was Neues machen. Wir haben ja gerade wieder eine frische Diskussion über die Fusion von Berlin und Brandenburg. Da schauen wir mal ab, was dabei herauskommt. Dann wird man sicher nochmal, käme es zu einer Fusion, wird man sicher nochmal neu nachdenken. Auch dann glaube ich nicht, dass man sofort anfangen wird, die beiden Programme aufzugeben. Dafür sind sie auch zu erfolgreich. Synergien gibt es ohnehin. Also es gibt ja eine Vielzahl von inhaltlicher Zusammenarbeit zwischen allen Programmen des RBB, nicht nur zwischen Antenne und Radio Berlin. Und das wird auch so bleiben und das werden wir ausbauen, soweit es irgend geht, ohne die Marken zu beschädigen, weil wir einfach wirtschaftlich auch dazu gezwungen sind.
Christoph Singelstein von 1997 bis 2008, Chefredakteur von Antenne Brandenburg und jetzt RBB-Chefredakteur. Und das ist auch Musik der ersten Stunde von Antenne Brandenburg, Queen. Und Radio One, Radio 1. Und bevor wir gleich hören, wie Antenne Brandenburg feiert mit seinen Hörern dies hier.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und nochmal ganz kurz zu Antenne Brandenburg, 20 Jahre im Äther seit dem 6. Mai 1990. Und ich fragte die jetzige Chefredakteurin Petra Hansel, was sie denn macht jetzt ganz konkret zusammen mit den Hörern, denn nicht nur im Programm wird gefeiert und auf CD, das hören wir auch gleich, sondern es wird eingeladen in die Metropolis-Halle hier in Potsdam-Babelsberg. Und ich fragte, wen habe sie denn überhaupt eingeladen?
Also in erster Linie wollen wir natürlich mit unseren Hörerinnen und Hörern feiern, aber auf der Bühne wird sich die Gruppe Silly präsentieren mit ihrem neuen Album, was ja derzeit ganz gut in den Charts sozusagen steht. Sie werden Lieder alleine singen, aber auch mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg sowie alle anderen Künstler, die auf der Bühne stehen werden, nämlich Roger Hodgson, das ist die Ex-Stimme von Supertramp. Und wir werden Annette Louisanne da haben. Und es wird auch einen eigenen Part des Filmorchesters geben, weil im nächsten Jahr haben wir ja hier ein großes Jubiläum auf dem Gelände, auf dem sich auch der RBB befindet. Da wird 100 Jahre Film gefeiert. Und wir haben gedacht, wir probieren es diesmal einfach in Potsdam, weil vorher hatte diese Stadt ja keine Halle. Und da sind wir natürlich immer ausgewichen in die Lausitz und wir waren auch schon in Frankfurt-Oder mit unserem Geburtstag. Aber diesmal haben wir gedacht, müssen wir jetzt einfach diese Halle nutzen und deshalb ist es Potsdam geworden. Und wir freuen uns natürlich, wenn ganz viele tatsächlich kommen und hinterher sagen, war eine tolle Gala, war richtig schön und ein großer Abend.
Aber Antenne ist nicht nur live, sondern auch als Konserve beliebt, habe ich festgestellt. Die Abstimmung im Internet zu den wichtigsten Hits hat ja zu einer CD geführt. Wie ist die zu erhalten?
Die kann man überall im Handel kaufen, aber auch über den RBB-Shop oder wenn Sie auf die Antenne Brandenburg-Seite gehen, dann klicken Sie einfach den Shop an und können die online bestellen. Es sind zwei Doppel-CDs, einmal zum Thema Schlager und Oldies und einmal zum Thema Rock und Pop. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, was da alles so drauf ist, es ist querbeet die bunte Mischung, die Antenne spielt. Drauf ist auch ein Titel von Queen, nämlich Radio Gaga. Und damit wollen wir unsere Show eröffnen. Da haben wir jetzt extra das Deutsche Filmorchester nochmal beauftragt, uns da sozusagen so eine Art Ouvertüre zu schreiben für die Gala. Drauf ist auch der blaue Planet von Karat, übrigens der Spitzenreiter in der Publikumsabstimmungskunst und auch Titel von Emmy MacDonald und ja, natürlich auch der Stern von DJ Ötzi und Nick P. wird bei Antenne nicht immer, aber doch ziemlich oft gespielt und auch gewünscht.
Supertramp mit Breakfast in America und wie eben ja auch gehört, die Stimme von Supertramp in der Metropolis-Halle in Potsdam-Babelsberg am 6. Mai bei der Jubiläumsgala 20 Jahre Antenne Brandenburg dabei, Roger Hodgson. So, jetzt einen kleinen Sprung zurück in ein Ereignis in dieser Woche. Der 11. European Newspaper Kongress tagte in Wien. Das ist wohl der wichtigste Zeitungskongress überhaupt und ich habe da immer sehr viele Anregungen und sehe sozusagen, wenn ich denn dort sein darf, auch ein bisschen in die Zukunft, viel eher als das, was man so hier in der Medienstadt und im Umland aufnimmt, wie es der Zeitung geht. Das hat damit zu tun, dass dort die Macher dieses Kongresses schon zum 11. Mal wirklich alle europäischen Zeitungen analysieren und sehen, wo geht denn der Trend hin. Der Zeitungsdesigner Norbert Küpper.
Es gab ja vor Jahren den Trend zum kleineren Format. Das ist mittlerweile gestoppt oder beendet, weil es viele Zeitungen gemacht haben. Im deutschen Sprachraum ist es immer noch selten, dass Zeitungen zum Tabloidformat gehen, weil die nach wie vor gut aufgestellt sind und nicht in Not sind. Also es war wohl bei vielen europäischen Verlagen einfach eine Notwendigkeit aus finanziellen Erwägungen, weniger Seiten, weniger Anzeigen, dann auch das Format halbieren und das aber positiv besetzen, halt, weil es handlicher ist. Das war ein Trend.
Ich muss nochmal nachfragen. Also es war in erster Linie, um Papier zu sparen?
Man konnte das gerade auch bei deutschen Zeitungen beobachten. Erst bestimmte Zeitungen gerade in Probleme, weil weniger Anzeigen drin sind. Dann sah man, Redakteure werden entlassen, noch weniger Seiten. Die Zeitung wurde sehr dünn. Dann versucht man halt, das zu drehen und diesen Trend zum Tabloidformat positiv zu verkaufen. Das ist jetzt handlicher, kompakter und der Hintergrund ist allerdings, dass man wirtschaftliche Probleme hatte.
Zudem aber ein positiver Effekt, weil tatsächlich die Leser, vor allem die junge Zielgruppe, mit diesem kompakteren Format besser umgingen. Also ja. Sie lasen einfach Zeitung plötzlich wieder.
Ja, genau. Und Svenska Dagblad war sein Beispiel. Wir haben vor 5 Jahren umgestellt und sind mittlerweile wieder stark erfolgreich. Einfach durch die Umstellung aufs Tabloid, allerdings auch durch andere Inhalte, die dann auch entstehen dadurch, durch die bessere Verknüpfung mit dem Internet. Hatten also wieder mehr Leute angesprochen und die Auflage steigt offenbar oder die Gewinne sind deutlich verbessert worden in den letzten Jahren. Erstaunlich, oder weiter im Trend liegt, dass man stärker aufs Visuelle setzt, weil Menschen noch sehr stark visuell geprägt sind, dass man Visualisierung deutlich noch verstärkt, dass man Titelseiten besser mit Bildern versieht, wie Sie auch schon erwähnen. Und als Überraschung ist eben, oder dass sich das so ein bisschen aufteilt, das sehr stark Visuelle von I, dieser portugiesischen Zeitung, dieser Neugründung, und diesen Trend zu längeren Texten, also einmal die Beschleunigung sozusagen, die Verbindung zum Internet wird verstärkt, es wird noch visueller und die anderen entschleunigen sozusagen und machen längere Texte mit dem Argument oder mit dem Hintergrund, dass ja viele aktuelle Meldungen sind im Internet schon drin. Das heißt, es ist nicht so richtig sinnvoll, das am nächsten Tag nochmals zu wiederholen in kurzer Form, wenn muss ich Schwerpunkte setzen und dann Hintergrund liefern und dann werden die Texte halt länger. Und dann müssen wir mal sehen, wie sich das so weiter darstellt. Also von einer täglichen Wochenzeitung kann man dann sprechen, die auch gerade bei deutschen Zeitungen jetzt verstärkt angegangen wird, auch im Lokalteil. Also mehr Hintergrund, längere Aufmacher und darum herum kürzer Artikel arrangiert, ist sozusagen eine Kombination aus einer sehr schnellen Zeitung mit Meldungen und einer reduzierten Geschwindigkeit mit dem Aufmacher. Und wir müssen jetzt mal beobachten, wie sich das so weiterentwickelt, weil es da so richtige Forschung nicht so gibt, sondern es ist eher so ein Bauchgefühl, dass das sinnvoll wäre.
Mir fällt öfter mal das Stichwort Trial and Error. Würden Sie das auch unterschreiben?
Könnte man da sagen, ja. Dass also gut, die Auflagen sinken in ganz Europa und dann ist es also nicht mehr so sinnvoll, einfach weiterzumachen wie bisher. Irgendwann muss man sagen, ja, wenn die Auflage eh sinkt, kann man mal was ausprobieren. Einmal wird es magaziniger, es wird visueller und andere machen halt längere Texte. Von der Typografie her gibt es so einen Trend zu Eleganz, Seriosität, Gediegenheit, was auch bestimmte Anzeigenkunden anspricht. Also da sind bestimmte Trends da, ob man denen jetzt unbedingt folgt, ist wieder eine andere Sache. Ne? Wenn man also weiß, dass man in einer Region arbeitet, wo 20% Arbeitslosigkeit ist und die Leute Sozialhilfe empfangen, wenn man dann auch eher auf Eleganz setzt, dann kann es sein, dass da auch noch Leute dann das Handtuch werfen und sagen, das ist ja nicht mehr mein Objekt, also nicht mehr meine Zeitung. Da muss man da sehr scharf aufpassen, für wen mache ich die Zeitung. Ich mache es ja nicht für mich selber als Chefredakteur oder als Redaktion, sondern ich muss aufpassen, dass ich noch die Bodenhaftung behalte und nicht die Leser, die ich habe, aus den Augen verliere. Ne?
Der Zeitungsdesigner Norbert Küpper, er ist auch Mitgründer des European Newspaper Congress. Ein weiterer Trend hinter der Zeitung ist das strukturelle Zusammenlegen von Redaktionen. In dieser Woche ging ja auch die Redaktionsgemeinschaft der Berliner Zeitung ans Netz. Auch Gruner und Jahr hat in dem Fall auch leidvolle Erfahrungen mit dem Zusammenlegen von Redakteuren. Mein nächster Gesprächspartner hat das auf dem Newspaper Congress beschrieben und stellt sich jetzt selbst vor.
Ich heiße Stefan Weigel, bin stellvertretender Chefredakteur der Financial Times Deutschland bei den Gruner und Jahr Wirtschaftsmedien.
Herr Weigel, Sie haben auf den europäischen Zeitungstagen hier in Wien sehr pointiert und ironisch erzählt, wie Sie praktisch durchgemacht haben, dass mehrere Blätter von Ihnen zusammengelegt wurden. Und Sie haben auch gesagt, es geschah aus wirtschaftlicher Not. Wie schlecht ging es denn tatsächlich Gruner und Jahr, dass man überlegte, wie können wir möglichst wieder flott kommen mit dem Schiff?
Naja, wir veröffentlichen da keine einzelnen Zahlen. Es war nur so, dass die Gruppe der Wirtschaftstitel, die war defizitär. Also die Financial Times Deutschland, die seit 10 Jahren auf dem Markt, hat seit ihrer Gründung Verluste gemacht. Die Verluste werden geringer, glücklicherweise, aber es waren eben immer noch Verluste. Nur die Magazine, also Kapital, Impulse und Börse Online, die hatten eigentlich immer gutes Geld verdient und natürlich damit auch die Verluste der FTD ausgeglichen. Und das war dann 2008 plötzlich nicht mehr der Fall. Also Impulse hat noch ein bisschen Geld verdient, aber Kapital und Börse Online waren auch unter Wasser.
Welche Ursachen haben Sie dafür ausgemacht?
Naja, es ist natürlich schon sehr die Anzeigenkrise. Also man kommt hier von einer wirtschaftlichen Misere in die andere. Wir hatten ja seitdem, auch wir mit der Zeitung am Start sind, das Platzen der Internetblase, dann die Anschläge vom 11. September. Also da hangelt man sich von einer Rezession in die andere. Immer brechen die Anzeigenerlöse ein und die Anzeigenerlöse werden nach einer Krise eigentlich nie wieder so hoch, wie sie vorher waren.
Nun handeln Verleger auf unterschiedliche Art und Weise. Die einen entlassen komplett die Redaktion und sagen, wir beschäftigen nur noch freie Mitarbeiter. Andere schließen Titel und Sie haben sich entschlossen, sozusagen das Wertvollste, was man hat, nämlich die Redakteure zusammenzulegen zu einer Zentralredaktion. Nun ist das Wort Zentralredaktion, wenn es die Gewerkschaften aussprechen, immer mit so einem negativen Impetus verbunden. Also da wird irgendwas konzentriert, die Blätter verlieren an Charakter und das Wichtigste, die Unterscheidbarkeit geht flöten. Welche Erfahrungen haben Sie, nachdem das nun Gruner und Jahr gemacht hat?
Also das mit der Unterscheidbarkeit, das haben wir auch oft gehört als Gegenargument. Wie kann man dann die Titel eigentlich noch voneinander abgrenzen? Ich habe das nie verstanden, weil wir, wie gesagt, eine Redaktion haben mit 250 Wirtschaftsredakteuren. Das ist ein so großer Hühnerhaufen, da muss man schon Schwierigkeiten haben, hat man schon Schwierigkeiten, wenn man die auf eine Linie bringen will für einen Titel. Also dass man da 4 Titel macht, die alle gleich aussehen, ist quasi unmöglich. Also weil es einfach schon so viele Menschen sind. Und was uns eben ganz wichtig war, Gruner und Jahr macht ja Premium-Titel. Also wir machen jetzt nicht irgendwie so Billigblätter, sondern es sind Premium-Magazine oder eben auch die Tageszeitung, Premium-Produkt. Und das kann man halt nicht gefährden. Wenn man da das mit zu wenig Leuten macht oder mit den falschen Leuten, dann funktioniert das nicht. Da geht die Qualität sofort runter. Und deswegen war es sehr wichtig, die Gesamtzahl auch der festangestellten Redakteure, die durfte nicht unter ein bestimmtes Maß sinken. Das ist vollkommen klar. Sonst kann man kein Premium-Produkt herstellen. Und das haben wir, glaube ich, auch gut geschafft.
Ist das jetzt das Ende der Fahnenstange? Also Konzentration von Mitarbeitern, effizientes Arbeiten, Ausschöpfen aller Ressourcen? Oder sehen Sie dann noch Steigerungsmöglichkeiten? Weil der Erlös durch Anzeigen wird wahrscheinlich nie wieder so gut werden wie früher.
Naja, man hat ich habe schon vor 20 Jahren, haben die Journalisten gesagt, mit weniger Leuten können wir das nicht machen, was wir hier machen. So, das kennt man schon seit langem. Irgendwie ging über die Jahre immer eine ganze Menge mit weniger Menschen. Also nicht nur, dass wir die gleichen Sachen mit weniger Menschen machen, sondern wir machen ja auch immer zusätzlich noch neue. Vor 20 Jahren gab es kein Internet, da gab es kein Mobile-Angebot, keine iPhone-App und sowas. Das sind ja alles Produkte, für die man eigentlich mehr Menschen braucht. Oder die Menschen, die Redakteure, die man hat, müssen mehr tun. So, und da geht eine ganze Menge. Aus dem jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, für unsere Redaktion gesprochen, mit viel weniger, glaube ich, kann man das nicht machen. Weil die Kollegen sind schon sehr gut ausgelastet. Also da würde ich lügen, wenn ich das Gegenteil behauptete.
Also das Sonnendeck von Grunert Jahr ist leer. Da sitzt keiner mehr und sonnt sich und arbeitet nicht. Es ist wirklich bis zum Letzten jetzt ausgepresst an Möglichkeit?
Ach naja, da sitzt schon ab und zu mal einer auf dem Sonnendeck. Aber im Regelfall hat er dann nicht viele Leute, mit denen er da gemeinsam Drinks trinken kann.
Stefan Weigel von der Financial Times Deutschland beim European Newspaper Congress in Wien.
Soweit das Medienmagazin vom 1. Mai. Ich möchte schließen mit einem Statement eines Korrespondenten der NZZ. Das ist eine Schweizer Zeitung. Und zwar ist das der Kollege, jetzt ist er mir abhandengekommen, nein, Charles Ritterband. Seine Metapher, wohin der Zug der Zeit steuern wird.
Für mich ist die Metapher wirklich die einzig zutreffende. Wir sitzen in einem fahrenden Zug, und zwar einem sehr schnell fahrenden Zug. Wir wissen aber nicht, wohin dieser Zug fährt, und wir können nur hoffen, dass er nicht irgendwo crasht unterwegs, dass er nicht irgendwo gegen eine Mauer fährt oder in einem Tunnel stecken bleibt.
Mehr zum Newspaper-Kongress dann im Podcast im Bonus-Track. Und jetzt wieder Tanz in den Mai hier bei Radio 1. Und ich sehe da schon den Kollegen Kresse, auch ein Urgestein des Radios. Älter als Antenne Brandenburg auf Sendung. Oder länger, besser gesagt. Er ist ein Mann, der weiß, wovon er spricht. Tschüss und ja, denken Sie daran, vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Und im Podcast Bonustrack erstmal ein Rücksturz in die Sendung vom 10. April 2010. Da hatten wir ja ganz kurz nach Boston geschaltet zu Andreas Göldi, der Gelegenheit hatte, ein iPad zu testen.
Was man aber sagen muss, ist, dass die Medienkonzerne, vor allem die traditionellen Printverlage, sich im Moment noch sehr schwer damit tun, das richtige Format zu finden. Also es gibt beispielsweise eine Anwendung vom Axel Springer Verlag, die Welt auf das iPad bringt jetzt schon. Und das ist ehrlich gesagt eine mittlere Katastrophe, weil die haben einfach quasi ein PDF der gedruckten Zeitung auf diese Plattform gebracht, und das ist völlig unbrauchbar. Das wird dem Medium nicht gerecht, das fühlt sich nicht richtig an, das hat nicht die richtigen Features. Da machen es einige der amerikanischen Verlage schon deutlich besser. Es gibt beispielsweise vom Time Magazine eine speziell fürs iPad aufbereitete Ausgabe, die eben auch die Features recht gut nutzt, und das ist schon ein sehr gutes Leserlebnis dann, dass eben wirklich diesem Gerät gerecht wird.
Ich hatte in Wien Gelegenheit, diese Kritik von Andreas Göldi, dem Internetunternehmer in Boston und Blogger, weiterzureichen an Romanus Otte. Er ist Welt-Online-Chef.
Also, dazu muss man eine ganz kurze Vorbemerkung, muss dazu gestattet sein. Wir sind ja der einzige Zeitungsverlag aus Deutschland, der zum Start in den USA ein Angebot darauf hatte. Jetzt sind wir dafür teilweise gescholten worden. Anstatt alle die zu schelten, die gar nichts gemacht haben, hat man sich jetzt angeguckt, was macht ihr, und hat gesagt, ja, das ist ja nur ein PDF. Wir haben aber ehrlich gesagt auch nie etwas anderes behauptet. Ja, es ist ein PDF. Jetzt kann man sagen, es ist nur ein PDF, aber es ist ein PDF. Nutzen Sie es, gucken Sie es sich an, und ich glaube, dass es für dieses PDF eine Abnehmerschaft geben wird. Natürlich ist das nicht das Ende der Entwicklung und natürlich ist es nicht das, was auf dem iPad oder auf anderen E-Readern wirklich gut funktionieren wird. Und natürlich arbeiten wir an Weiterentwicklungen, an Applikationen, die dann auch die Möglichkeiten der Verlinkung, der Interaktivität, der Multimedialität dann wirklich sehr, sehr stark ausnutzen werden. Warum haben wir das gemacht? Es war für uns die einzige Möglichkeit, ein Produkt auf dem Gerät, was es ja noch gar nicht gab und gibt, wirklich unter Live-Bedingungen zu testen. Funktioniert das alles, was wir gedacht haben? Funktionieren die Zahlsysteme, die dahinter sind? All dies wollten wir von Anfang an. Wir haben gedacht, es gibt nur einen Monat bis zum Verkaufsstart in Deutschland und wir wollten es einfach wissen, wie es alles genau funktioniert. Das war für uns der wichtigste Grund.
Und wissen Sie es jetzt? Wie viel nutzen diese Applikation und funktioniert es?
Also wir wissen, dass es funktioniert. Wir wissen im Übrigen auch, was nicht funktioniert hat.
Sagen Sie es ruhig.
Ja, es hat so einen kleinen Kippel-Bug gegeben, wie wir es genannt haben. Wenn Sie das Gerät also bewegt haben, dann gab es ein leichtes Zittern. Das haben wir jetzt behoben. Das sind alles so Kleinigkeiten, die an sich jetzt nicht entscheidend sind, aber die wir jetzt wenn wir mit den richtigen Produkten, nenne ich sie mal, oder mit den weiterentwickelten Produkten dann zum Deutschlandstart an den Markt gehen, werden wir diesen Fehler schon mal wieder nicht machen. Also das hat funktioniert. Es war überhaupt nicht unsere Erwartung, dass jetzt besonders viele US-Amerikaner das PDF der Welt, von Weltkompakt oder der Welt am Sonntag da downloaden. Deswegen spielen die Zahlen da für uns überhaupt gar keine Rolle.
Sie haben es eben angekündigt, zum Deutschlandstart gibt es etwas Besseres, etwas iPad-kompatibleres. Was kann man denn erwarten?
Also wie alle anderen Kollegen auch, halten wir uns da natürlich sehr bedeckt. Wir arbeiten jetzt, muss man sagen, wie alle anderen auch, mit hochroten Köpfen daran, weil das Zeitbudget halt sehr, sehr klein ist. Gut, jetzt ist der Verkaufsstart ja nochmal um einen Monat verschoben worden. Aber es ist halt eine Entwicklung unter sehr hoher Unsicherheit, weil natürlich keiner bisher wirklich mit den Geräten richtig arbeiten konnte. Deswegen sei nur so viel gesagt, dass das, was wir da machen, von der ganzen Anmutung her oder von der Philosophie her schon auch recht nahe an Zeitungsempfinden unter Ausnutzung der Möglichkeiten des iPads sein wird.
Also Sie wischen dann sozusagen mit einem Handstreich die Seiten weg? Ist es das animierte Wegblättern?
Also Sie werden mich jetzt auch mit weiteren Nachfragen nicht dazu verleiten, Ihnen zu verraten, was genau wir vorhaben. Und vor allen Dingen wollen wir jetzt auch gar keine großen Erwartungen wecken und Versprechungen machen, weil am Ende muss es erstmal funktionieren. Und alle, glaube ich, alle Kollegen, die jetzt da entwickeln und arbeiten sind, werden am Ende froh sein, wenn sie ein, auch unter den Bedingungen der Aktualität, Tagesaktualität und der immer wiederum der Aktualität auch untertages, dann wirklich ein funktionsfähiges Angebot dann am Start haben werden.
Dann frage ich ganz allgemein, das ist ja sicherlich gestattet, höre ich richtig heraus, dass Sie versuchen, das Medium Zeitung auf einem elektronischen Lesegerät als Zeitung zu erhalten, dass man also das Gefühl hat, es ist noch Zeitung?
Da liegen Sie nicht ganz falsch. Also wir müssen uns ja entscheiden, welche Art von Produkt wollen wir dort anbieten. Und man wird ja mit dem iPad, man kann sich mit dem iPad ja im Internet bewegen. Also können Sie ja auch auf Welt Online gehen oder auf Bild.de. Und deswegen muss es ein Produkt sein, was sich davon abhebt. Das war beim iPhone auch schon so. Beim iPhone ist es uns, glaube ich, ganz gut gelungen mit zusätzlichen Angeboten. Und so versuchen wir jetzt halt auch, diesem Produkt, was wir dann ja auch für einen guten Preis dort anbieten wollen, etwas Besonderes mitzugeben, was die Leser eher in der Zeitungswelt als in der Online-Welt abholt, so würde ich es mal formulieren. Aber das wird sich auch da, glaube ich, wird es jetzt sehr, sehr viele Versuche geben. Und dann wird die Branche, so wie es zu Anfang im Internet war, auch einen Weg finden, gemeinsam mit den Lesern. Das wird sich entwickeln müssen. Also wir werden ein Angebot machen zu Anfang und dann wird es wieder ganz viele schlaue Leute geben, die sagen, warum das alles noch nicht richtig toll ist, und dann werden wir es weiterentwickeln.
Kann man sagen, keiner weiß es?
Also es wusste keiner vor dem Start in den USA. Die USA gibt ein paar erste Anzeichen, aber auch das alles noch sehr aus der Ferne, ganz andere Nutzungsgewohnheiten. Von daher ist die Haltung in der wir sind schon, wir wissen es nicht und wir möchten es gerne rausfinden.
Trial and Error, also bei der Welt. Das Suchen, das Ausprobieren und das Irrungen in Kauf nehmen in einer Zeit, wo nicht ganz klar ist, ob die Papierzeitung überleben wird als journalistisches Produkt und ob überhaupt der Journalismus, der Qualitätsjournalismus finanzierbar bleibt. Hier liegt ein klares Versagen der Verleger vor, so zumindest die pointierte Einschätzung von Thomas Leif. Er ist der Chef des Journalistenvereins Netzwerk Recherche.
Ich würde davon ausgehen, dass es die klassischen Verleger mit diesem Ethos, was wir unter dem Begriff Verleger verstehen, eng gekoppelt an eine publizistische Idee von Kritik und Kontrolle, von anderen Stimmen in einem pluralistischen Meinungskanon gar nicht mehr so gibt. Das ist Geschäft, reines normales Business. Und gestern Abend sagte der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, früher waren das Familien in Deutschland, die das besessen haben. Heute redet er mit Anwälten, die delegiert werden von einer Vielzahl von Beteiligten. Und ich glaube, was falsch läuft, wir reden von der Gratiskultur. Es fehlt ein historisches Eingeständnis von fundamentalen Managementfehlern der Verlage. Weil die jetzige Krise mit der Gratiskultur und im Online-Bereich ist selbstverschuldet. Und alles, was es an Innovation gäbe, nämlich Preise einzuführen, die Produkte bezahlen zu lassen oder wie Wall Street Journal veredelte, qualitätsvolle Online-Produkte zu bieten, passiert nicht. So, diejenigen, die vom Ethos der sozialen Marktwirtschaft ständig reden, praktizieren es nicht. Es ist ich will es zuspitzen, ein publizistisches und betriebswirtschaftliches Totalversagen. Kein Bürofehler mehr, sondern ein Totalversagen. Und aus dem Journalismus gibt es diese Überlegung nicht, was passiert. Es wird ja im Online-Journalismus auch nicht ordentlich investiert, sondern die Wahrheit ist, dass dort niedrigere Tarife bezahlt werden, dass es Einstiegsgehälter für junge Journalisten sind, die unter Niveau sind und dass dadurch ein Teaser-Journalismus eingeführt wird, der nur die Spirale der Schnelligkeit und der Oberflächlichkeit weiter andreht. Selbst Chefredakteure der Qualitätsmedien sagen, sie geben, trotz des Mythos von online first, sie geben die Texte nicht zuerst online. Sie wollen sie in ihrer Zeitung halten, weil sie kaum was davon haben, wenn sie zuerst online stehen. Die ganzen Klicks und die sogenannten Messeinheiten sind nicht überprüft. Wir machen uns wahnsinnig, da werden Bilderstrecken mitgezählt und die Klicks. Wer weiß denn überhaupt, dass die Süddeutsche Zeitung etwa die Seite 3 nicht online stellt? Aber nicht etwa, weil sie schlecht wäre. Im Gegenteil, jeder weiß, es ist Top-Journalismus, sondern weil die Leute es nicht mehr lesen. Es ist zu lang. Das ist die Realität. Wenn Sie einen Test machen, was zum Beispiel im Online-Journalismus überhaupt registriert wird, dann sind es Entertainment-Stories, Unterhaltungssog ohne Ende. Schauen Sie sich an, was geklickt wird, was meist kommentiert ist. Deshalb bin ich dafür, sowohl eine Entmystifizierung der betriebswirtschaftlichen Rollenverteilung im Online-Journalismus als auch der qualitativen Punkte im Online-Journalismus. Wir leben im Grunde von Mythen und Märchen in diesem Bereich, ohne sie zu analysieren.
Thomas Leif, ganz kurz fürs Medienmagazin ein Statement. Sie haben gesagt, das ist ein Totalversagen eigentlich der Verleger, das hier sich dokumentiert in der Krise. Aber die Anzeigen brechen nicht weg, weil die Verleger vielleicht schlecht wirtschaften, sondern weil die Werbung schalten, in der Krise sind. Was sagen Sie da?
Das Totalversagen bezieht sich ja darauf, dass es keine intelligenten Bezahlmodelle von Anfang an gab und dass man im Grunde eine kannibalisierende Wirtschaft aufgebaut hat, indem man Medieninhalte im großen Stil kostenfrei gegeben hat. Das andere Argument, dass es Anzeigeneinbußen gibt, sehe ich natürlich. Man wäre ja blind, wenn man das nicht registrieren würde. Aber in der Verbindung Anzeigenverluste einerseits und keine gleichzeitigen Geschäftsmodelle, die funktionieren, das führt ja wirklich in wirtschaftlichen Ruin. Und meine Kritik geht an die Verleger, dass sie sich damit nicht auseinandersetzen, ausreichend, sich nicht ehrlich machen, sondern relativ flamboyant die Einbußen, die aus diesen beiden Faktoren entstehen, an Dritte weitergeben, an die Journalisten, auch in den Sparkurs setzen. Das ist meine Kritik. Aber
das ist ja eigentlich eine Kapitalismuskritik dann.
Es ist eine Kritik des Berufsstandes, der sich verändert hat. Mehr Unternehmensberater und Betriebswirte, die seelenlos die Häuser leiten. Sie können das ja auch von Verlegern selbst hören, dass kein Nachwuchs da ist, der eine verlegerische Option hat und eine Position, sondern dass Anwaltskonsortien doch die Interessen vertreten. Und die führen halt so ein Unternehmen so ähnlich wie eine Schraubenfabrik. Und publizistische Stimmen, nehmen Sie mal den süddeutschen Bereich der Verleger, der kleinen Verlegerfamilien, da war immer die Tradition Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ganz groß geschrieben, das ist vorbei. Und das führt zu ganz massiven Veränderungen. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat die Wochenzeitung fertig gehabt, hat mehrere andere Elemente, NRW-Sonderteil, originelle Beiträge, Supplements, jetzt, alles wurde eingeschrumpft. Und wenn der Chefredakteur sagt, dass selbst nicht mehr das Geld da ist für eine zweite Klasse DB-Karte für Redakteure, finde ich, ist es schon ein Alarmzeichen.
Den Trend zu immer mehr Betriebswirten an der Spitze von Zeitungsredaktionen bestätigte auch Charles Ritterband. Wir hatten ihn vorhin in der Sendung. Er ist Korrespondent in Wien der Neuen Züricher Zeitung.
Bei der NZZ hat diese Entwicklung auch stattgefunden. An der Spitze steht jetzt ein CEO, der sehr viel zu sagen hat, der die Richtung bestimmt. Und ich habe den Eindruck, meine Kollegen haben den Eindruck, dass die inhaltlichen Aspekte, die Würde, die Qualität der Zeitung in einem gewissen Kontrast steht zum finanziellen Überleben, das natürlich auch gesichert werden muss. Und natürlich, wenn man auf der anderen Seite steht, der publizistischen Seite, hat man immer Angst, dass jetzt nur noch das Geld zählt, dass jetzt nur noch das Geschäft zählt und dass die immateriellen Werte unter den Tisch fallen. Das Ideale wäre natürlich eine Synthese aus beiden, dass man auf hohem Niveau überleben kann. Aber ich glaube, diese Zauberformel ist noch nicht gefunden.
Die Zauberformel offenbar für Gruner und Jahr hieß ja, wir haben es vorhin in der Sendung gehört, im Interview mit Stefan Weigel, das Zusammenlegen von verschiedenen Redaktionen. Hier hören Sie jetzt nochmal den Vortrag, den Stefan Weigel gehalten hat, vor dem Auditorium des European Newspaper Congress in Wien.
Wir haben es eben schon gesagt, Gruner und Jahr, vier Wirtschaftstitel. Im Jahr 2008 war die Situation wie folgt. Es gab diese vier Titel, drei Magazine. Börse Online ist ein Anlegermagazin, kennt vielleicht nicht jeder, ist eigentlich immer ein Zockermagazin, kann man sagen. Wöchentlich, Auflage knapp 100.000, am Standort München produziert und mit etwa 40 Redakteuren. Es gab Impulse. Unternehmermagazin, Selbstständige, Mittelständler, monatliche Erscheinungsweise, Auflage 124.000, am Standort Köln mit etwa 20 Redakteuren. Es gab die Zeitung, die FTD, Wirtschaftszeitung, börsentäglich, Auflage 100.000 Stück, an den Standorten Hamburg, Berlin und Frankfurt mit etwa 200 Redakteuren. Und es gab Kapital, ein Wirtschaftsmagazin, was monatlich erscheint, Auflage 200.000 Stück, Standort Köln, mit etwa 50 Redakteuren. Die Ausgangslage im Herbst 2008 war, dass alle vier Titel Verlust machen. Das stimmt nicht ganz. Impulse hat eine schwarze Null produziert, aber das war, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit. Bei der Zeitung FTD hatten wir uns ja daran gewöhnt. Die gibt es seit 10 Jahren, die hat noch nie Geld verdient. Aber bei den anderen Titeln war das für Gruner und Jahr gar nicht schön. Und deswegen hat der Vorstand in seiner unendlichen Weisheit im November 2008 einen Beschluss gefasst, und zwar den ganzen Krempel zusammenzulegen zu einer Redaktion mit insgesamt 250 Redakteuren an den Standorten Hamburg, Berlin und das stimmt jetzt nicht, was da steht, nicht München, sondern Frankfurt. Die Standorte Köln und München wurden geschlossen. Die Leitung sollte der FTD-Chefredakteur Steffen Klusmann übernehmen. Und das Beste zum Schluss, das sollte ab März 2009 in der neuen Struktur funktionieren. Wir hatten also 3 Monate für die Umsetzung, Dezember, Januar und Februar, dazwischen ist noch Weihnachten. Das ist das, was man eigentlich einen ambitionierten Zeitplan nennt, wenn man Verleger ist. Wenn man in der Redaktion ist, hält man das für schwachsinnig. Aber ich glaube, die wollten uns einfach ein bisschen Dampf machen. Wahrscheinlich geht es in so einem Großkonzern auch sonst überhaupt nicht. Für die IT-Abteilung war das der Horror. Die mussten 200 Arbeitsplätze zurückbauen. Die mussten neue PCs beschaffen, installieren, mit neuer Software befüllen, Mailadressen umstellen, Server reduzieren. Es mussten 150 Mitarbeiter geschult werden, 42 Schulungstermine an 3 Standorten. Und. Die Immobilienabteilung musste die Standorte schließen, Umzüge machen, Standort München, Standort Köln, eben wie gesagt, komplett geschlossen. Es mussten 320 Arbeitsplätze bewegt werden, 1800 Kubikmeter Büromöbel umgezogen werden und 3500 Quadratmeter Büroflächen mussten renoviert werden. Die Personalabteilung hatte auch ihr Päckchen zu tragen, denn, das haben Sie vielleicht auch in der Presse gelesen, es wurde allen 110 Redakteuren an den Standorten in Köln und München gekündigt. Das war für Gruner und Jahr ein Kulturbruch, sowas hatten die noch nie gemacht. Das war auch eklig. Es gab ein relativ faires Abfindungsangebot, um das einigermaßen erträglich zu machen. Es wurde den Kollegen angeboten, ein halbes Monatsgehalt pro Jahr der Betriebszugehörigkeit plus ein halbes Monatsgehalt pro Jahr der Betriebszugehörigkeit, wenn man sich gütlich einigt. Dazu kamen noch Einmalzahlungen, je nach Alter gestaffelt zwischen 10.000 und 25.000 Euro. Es gab Sonderzahlungen für Kollegen, die pflegebedürftige Angehörige hatten, Kinder, Schwerbehinderungen. Und es gab nochmal für alle, die da noch nicht mit abgedeckt waren, einen Härtefonds in Höhe einer 500.000 Euro, der von Betriebsrat und Geschäftsführung gemeinsam verteilt wurde. Die Wechsler, also die Kollegen, die nach der Kündigung ein Jobangebot in der neuen Redaktion erhalten haben, das war ja nicht etwa so, dass man gesagt hat, ihr kriegt die Kündigung, aber ihr könnt in der neuen Redaktion anfangen, sondern es war so, ihr kriegt die Kündigung und ihr könnt euch in der neuen Redaktion um einen Job bewerben. 110 Leute gekündigt, es gab 50 neue Jobs, das ist ein bisschen Reise nach Jerusalem. Und außerdem natürlich war es wiederum auch so, dass wir nicht jeden, der mit wollte, wollten. Erstens wollten nicht alle mit, aber wir wollten dann auch gar nicht alle. Die Personalabteilung hatte noch das Angebot gemacht, dass die Kollegen, die sich überlegt haben, mitzugehen in die neue Redaktion, also zu sagen, ja, mache ich gerne, Umzug in eine andere Stadt, arbeiten in einer Großredaktion mit mehr Arbeit und weniger Geld, das ist, finde ich, attraktiv. Bin mir aber nicht sicher, ob ich es dann wirklich attraktiv finde, wenn ich erstmal da arbeite. Den Kollegen hat man gesagt, okay, der Abfindungsanspruch bleibt euch auch erhalten bis zum 31.12.2009, wenn ihr euch überlegt, das gefällt euch doch nicht, dann sollte er nicht schlechter gestellt sein als die anderen Kollegen. Sollte der Arbeitgeber denken, war aber eine schlechte Idee, dass du mitgekommen bist nach Hamburg und noch kündigen, dann bleibt dieser Abfindungsanspruch sogar bis zum 30.06.2010 erhalten. Das heißt, der läuft sogar noch für den Fall, dass der Arbeitgeber in dieser Zeit kündigt. Gab Umzugshilfen, die Mietkosten am neuen Arbeitsort wurden übernommen und auch die Kosten einer Bahncard 100 für die Kollegen, die dann immer pendeln mussten. Es mussten neue Arbeitsverträge für 50 Kollegen ausgefertigt werden. Ein ziemliches Päckchen für die Personalabteilung. Das Schlimmste, glaube ich, war aber für die Redaktion. Denn während dieses ganzen Theaters mussten wir die Tageszeitung weiter produzieren und drei Magazine. Zum Teil, weil ja die Umzüge liefen, von mehreren Standorten parallel. Nicht schön. Es gab hunderte von Bewerbungsgesprächen, denn auf die 50 zu besetzenden Stellen hatten wir mehr als 1000 Bewerbungen. Parallel dazu lief, weil sich das die Chefredakteure in den Kopf gesetzt hatten, auch noch ein optischer Relaunch von Kapital und Impulse, denn sonst wäre das wahrscheinlich alles zu einfach gewesen. Und wir mussten eine neue Organisationsstruktur erarbeiten, was auch nicht ganz trivial war. So sieht die aus. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Denn ich habe es nicht anders auf die Folie gekriegt. Das ist das Organigramm, was wir haben. Und es passt nicht drauf. Das sind alles Namen, sind halt 250 Menschen. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, denn wenn wir von 250 Redakteuren reden, reden wir immer von den sogenannten GTKs, den Ganztagsstellen. In Wirklichkeit sind es also wahrscheinlich eher 300. Weil wir ja jede Menge Menschen haben, die 80% arbeiten, 60%, 50%, gibt da kaum ein Modell, was es bei uns nicht gibt. Was Sie aber einigermaßen erahnen können zumindest, ist, dass oben drüber in diesem kleinen blassgrünen Streifen befinden sich die Chefredaktionen der einzelnen Titel. und unten drunter in den Säulen die einzelnen Ressorts. Das heißt, die Ressorts, die Redakteure sind den einzelnen Ressorts zugeordnet und die Chefredaktionen bedienen sich quasi aus diesem Pool. Das Ergebnis, und das war fast ein bisschen überraschend, alle Titel sind pünktlich erschienen. Und zwar dann auch im März sogar. Und mittlerweile, seit Herbst 2009, gibt es sogar noch ein viertes Magazin, Business Punk, das parallel auch aus dieser Redaktion entwickelt wurde und auch bespielt wird. Es ist jetzt ein bisschen gemogelt, was ich hier gemacht habe mit den Folien. Das sind nicht genau die ersten Ausgaben nach der Zusammenlegung, aber das liegt nicht daran, dass es die nicht gibt, sondern dass ich die aus einer anderen Präsentation einfach übernommen habe. Was sind die Nachteile und was sind die Vorteile der neuen Zentralredaktion? Die Nachteile: Es ist ein irrsinniger Aufwand, sowas zu machen. Es kostet wahnsinnig viel Geld. Aber das Schlimmste, muss ich sagen, war diese hohe Belastung durch diese vielen Kündigungen. Denn das ist natürlich in erster Linie sehr, sehr schlimm für die Leute, die die Kündigung bekommen. Aber es ist auch für die Leute nicht so schön, die das Ganze abwickeln müssen. Denn da waren bei Kapital zum Teil Kollegen, die haben seit 20 Jahren für Kapital gearbeitet. Und dann die Kündigung zu bekommen, verbunden mit dem Vorschlag, doch den Ort zu wechseln, mehr zu arbeiten, ist unattraktiv. Und das ist sehr, sehr anstrengend und menschlich nicht schön. Und ein großer Nachteil, das muss man auch sagen, die Organisation ist komplex. Eine Zentralredaktion mit 250 Redakteuren oder ja, sogar mehr Menschen und vier verschiedenen Titeln bedeutet mehr Planungsaufwand, als wenn Sie vier Einzelredaktionen haben mit jeweils einzelnen Redakteuren. Was sind die Vorteile? Die Kosten. Die neue Redaktion hat 60 Redakteure weniger als vorher, macht sogar mehr mit einem Magazin mehr. Das bedeutet, wir haben Personal in Höhe von 20% eingespart. Was sehr gut ist, ist auch die Personalstruktur. Die Ressortleiter haben jetzt einfach schlicht mehr Redakteure zur Verfügung. Die müssen natürlich auch mehr machen. Aber was man sagen muss, ein Ressortleiter ist flexibler, wenn er mehr Redakteure hat. Viele kennen das ja. Man hat immer jemanden, der sich mit einer Sache gut auskennt. Und wenn in dem Fachbereich irgendwas passiert, ist der garantiert im Urlaub. Also da kann man so sicher sein, das ist Automatismus. Und das ist leichter, wenn man mehr Redakteure hat. Man kann dann da ein bisschen flexibler hin und her schieben. Was sehr gut ist, dass die Kooperation sich verbessert hat. Die Fachredakteure arbeiten bei Themen zusammen. Also wenn wir für Kapital eine Autogeschichte haben, dann wäre es eigentlich früher so gewesen, hätte ein Redakteur bei Kapital hätte die Autogeschichte recherchiert. 8 Seiten, komplett durch. Das dauert 3 Wochen, am Ende kommt eine tolle Geschichte dabei raus. Heute versuchen wir, die Leute zusammenzubringen. Das heißt, der Autoredakteur redet mit seinem Kollegen in Berlin, der redet mit den Kollegen in Brüssel, der redet mit seinen Kollegen in Frankfurt, weil dann vielleicht noch Banken involviert sind. Und jeder liefert einen Teil zu. Das wird dann zusammengeschrieben von Kollegen mit Magazinerfahrung. Und das ist, glaube ich, nicht nur effizienter, sondern vom Ergebnis auch besser, weil einfach jeder von denen seine eigenen guten Kontakte hat. Für die Themenvielfalt war es, glaube ich, auch sehr gut, weil die Redakteure jetzt für jedes Thema, was sie recherchieren, auch ein Medium haben. Vorher, wenn sie für Börse Online gearbeitet haben, wie gesagt, ein Anlegermagazin und sie haben bei der Recherche eine interessante Politikgeschichte aufgegabelt, ja, schön, können sie wegschmeißen, weil die passt einfach nicht in die Heftstruktur. Heute ist es anders, kann man in die Tageszeitung setzen oder Impulse, wenn man einen interessanten Gesprächspartner findet, der aber nicht in das Magazin passt, der passt jetzt immer irgendwo rein. Das ist wirklich klasse. Und was auch toll ist, ist, dass wir das zum Marketing nutzen. Wir verweisen von einem Titel natürlich auf Geschichten im anderen. Also hier einmal so ein Beispiel. Das ist ein Interview, was wir in Impulse geführt haben. mit dem Kreditmediator für den Mittelstand, Metternich, und interessantes Interview. Und da haben wir dann in der Zeitung auch ein kleines Porträt gemacht über den Herrn. Und da kommt dann hinten so ein Verweis dran, so ein Verweiskasten, Impulse. Hans-Joachim Metternich erzählt im Interview über seine schlaflosen Nächte. Das heißt, wenn Ihnen das, was Sie in der Zeitung über Herrn Metternich erfahren, reicht, ist alles gut. Wenn Sie sagen, ach, das ist aber ein toller Typ, da möchte ich aber gerne wissen, was der nachts denkt, dann können Sie noch bei Impulse einsteigen und das lesen. Man kommt auch ohne sowas gut zurecht, aber es ist schon ganz interessant, weil wir oft Geschichten haben, die wir den Lesern gerne, wo wir mehr Leute darauf aufmerksam machen wollen. Kurz Zusammenfassung. Die Zusammenlegung der Wirtschaftstitel zu einer gemeinsamen Redaktion hat funktioniert, auch in diesem absurd kurzen Zeitraum von 3 Monaten. Und zwar, weil das Konzept von der Redaktion selbst entwickelt und getragen wurde. Ich glaube jedenfalls, dass es daran lag. Denn ich habe vorhin gesagt, der Vorstand hat das beschlossen, das stimmt auch, der hat es beschlossen. Und dann hat das uns aber im Grunde vor die Füße geschmissen und gesagt, und wie ihr das hinkriegt, das überlegt ihr euch mal schön selbst. Und das haben wir dann halt auch gemacht. Und ich glaube, das war wichtig, dass das so war. Und der zweite Punkt ist, dass Gruner und Jahr diesen Prozess mit einem irrsinnigen Aufwand begleitet und umgesetzt hat. Also ich will jetzt nicht sagen, Kosten haben keine Rolle gespielt. Das stimmt nicht. Das gibt's heute nicht mehr. Aber wenn wir im Laufe dieses Prozesses irgendwo ein Problem hatten und gesagt haben, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen es so, dann dauert es länger, oder wir machen es so, dann wird es teurer. Dann hat sich der Konzern immer entschieden für den schnelleren und teureren Weg. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube im Nachhinein auch, dass dieser ambitionierte Zeitplan wichtig war. Und ich finde, nachdem wir jetzt 1 Jahr da gearbeitet haben, muss ich sagen, aus unserer Sicht, aus Sicht der Redaktion, am Ende überwiegen die Vorteile. Vielen Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.